Musst lesen, kannst du hören.
Der Kinderbuch-Podcast von Kerstin Poppendick.
Winterschlaf vorbei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderbuch-Podcastes Musst du lesen, kannst du hören. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber das ist tatsächlich die erste Podcast-Folge in diesem Jahr. Und von daher hat sie es tatsächlich so ein bisschen wie Winterschlaf angefühlt. Aber immerhin ein sehr vielseitiger Winterschlaf mit jeder Menge Bücher, die ich euch dann in der nächsten Zeit hier vorstellen werde. Aber erstmal will ich noch kurz mich und diesen Podcast vorstellen. Denn regelmäßig bekomme ich die Frage, für wen ist dieser Podcast eigentlich? Für Kinder oder für Erwachsene? Also, kein Podcast für Kinder, sondern für Eltern, Großeltern, Lehrer, wer auch immer oder warum auch immer sich eben für Kinderbücher interessiert. Trifft auf euch zu? Dann prima, herzlich willkommen. Schön, dass ihr diesen Podcast gefunden habt. Ja, und jetzt zu mir. Also, ich bin Kerstin, Journalistin, vor allem Musikjournalistin. Ich reise wahnsinnig gerne, am liebsten nach Südafrika. Und ich lese wahnsinnig gerne, am liebsten Kinderbücher. Ich habe eine 8-jährige Tochter, mit der ich auch sehr viel zusammenlese, aber meine Leidenschaft für Kinderbücher, die gab es schon vor ihr. In diesem Podcast stelle ich euch Bücher vor, die von den jeweiligen Verlagen für Kinder so zwischen 6 und 12 Jahren empfohlen werden. Außerdem hört ihr Interviews mit AutorInnen, Verlagsmenschen, SprecherInnen, IllustratorInnen und ÜbersetzerInnen. Also kurz mit all den Menschen, denen wir diese Fülle an wunderbaren Kinderbüchern zu verdanken haben. Fun Fact: Jedes Jahr erscheinen in Deutschland ungefähr 9000 neue Kinderbücher. Ja, und dieser Podcast soll euch in diesem bunten, wilden und manchmal auch etwas unüberschaubaren Bücherdschungel helfen, die passenden Bücher für euch und eure Kinder zu finden. In dieser Folge stelle ich euch einige meiner Buch-Highlights des vergangenen Jahres vor. Und ihr hört ein Interview mit der Schauspielerin und Sprecherin Julia Nachtmann, die das Hörbuch zu Siri Pettersens Buch Bubble, die magische Kugel, gesprochen hat. Aber jetzt geht's erstmal los. Ein Best-of 2020 im April 2021. Ein bisschen spät, oder? Hab ich mir jedenfalls gedacht. Aber dann habe ich irgendwo einen Artikel oder einen Post gelesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele Neuerscheinungen im vergangenen Jahr doch ziemlich untergegangen sind. Und anders als jetzt zum Beispiel Zeitungen oder Nachrichten, sind ja Bücher zeitlos. Also gute Bücher. Also nehme ich euch jetzt mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2020 zu meinen Kinderbuch-Highlights. Und wie immer ist meine Wahl völlig subjektiv und völlig unvollständig. Deshalb würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Highlights verratet. Schickt mir gerne eine Nachricht, am besten über Instagram, da findet ihr mein Profil unter der_Kinderbuch-Podcast. Los geht's mit einem Buch, das zu den meistverkauften Kinderbüchern 2020 zählt, stand auf vielen Bestsellerlisten ganz oben und das völlig zu Recht. Vielleicht heißt dieses Buch von Kobi Yamada und Gabriella Baruch. Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. So ist der Untertitel des Buches. Was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist die Mischung aus großflächigen, fantasievollen Illustrationen und kurzen, knappen Texten. Durch das Buch führt uns ein Mädchen mit einer Mütze aus Blättern mit Schnabel. Das ist schon mal ein Hingucker. Zusammen mit einem kleinen Ferkel erlebt sie in den Bildern fantastische Abenteuer. Reist zum Mond, kuschelt mit einem Eisbären, klebt den Fliegenpilzen Punkte auf. Eine philosophische Abenteuerreise durch die Fragen des Lebens. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, ist aber tatsächlich sehr berührend und macht viel Spaß, zusammen mit Kindern zu lesen und anzuschauen. All die großen Schlagworte, die in unserer Erwachsenenwelt ja gerade so angesagt sind, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Empowerment, Diversität, das alles wird hier in diesem Buch kindgerecht und emotional heruntergebrochen. Weil du hier bist, ist alles möglich. So endet dieses Buch. Gleichzeitig kann das aber auch der Anfang spannender Gespräche mit euren Kindern sein. Vielleicht eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Geschrieben von Kobi Yamada, illustriert von Gabriella Baruch. Erschienen im Adrian Verlag, empfohlen ab 4 Jahren und die 44 Seiten kosten 12,95 Euro. Und gleich noch ein Buch, bei dem mich die Illustrationen total begeistert haben. Alle Farben des Lebens von Lisa Aisato. Lisa Aisato ist Norwegerin und dort eine der beliebtesten und bekanntesten Illustratorinnen. Falls ihr sie noch nicht kennen solltet, dann empfehle ich euch dringend einen Blick auf ihr Instagram-Profil. Dann werdet ihr ganz schnell sehen, warum ihre Bilder so außergewöhnlich sind. Es gibt auch schon einige andere Kinderbücher von ihr, aber das jetzt ist mein Favorit. Die Bilder erzählen tatsächlich das Leben, also von der Kindheit bis zum hohen Alter. Es gibt pro Doppelseite maximal einen Satz, der vor allem die Bilder intensiviert und manchmal auch so ein bisschen einordnet. Wie Lisa Aisato es schafft, Persönlichkeit und Charakter in ihre Zeichnungen zu bringen, das ist wirklich unglaublich. Farben, Zeichenstile, Botschaften, ach, ganz toll. Manche Bilder, die sind witzig, andere ergreifend, manche machen traurig und andere wiederum nachdenklich. So wie das Leben eben ist. Dieses Buch hat mich zum absoluten Lisa Aisato-Fan gemacht. Alle Farben des Lebens, so heißt dieses Buch von Lisa Aisato, erschienen bei Wow Books, empfohlen ab 5 Jahren und die 192 Seiten kosten 26 Euro. Wir bleiben in Norwegen, denn auch Siri Pettersen ist Norwegerin und von ihr kommt meine nächste Buchempfehlung. Eigentlich schreibt Siri Pettersen vor allem Fantasy-Romane für Erwachsene. Vergangenes Jahr ist dann aber ihr erstes Kinderbuch erschienen. Bubble, die magische Kugel. Kine, so heißt die Hauptperson, ist Teenager und mittendrin in der Pubertät mit allem, was an Gefühlschaos so dazugehört. Kines Grundstimmung ist so ein Mix aus Wut, Genervtsein und kein Bock auf nix. In der Schule wird Kine gemobbt und die Eltern nerven. Natürlich. Und dann findet Kine auf dem Friedhof eine Glaskugel. Keine normale Glaskugel allerdings. Mit ihrer Wut und ihrem Frust wäre Kine jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich jemand, mit der man unbedingt befreundet sein will. Aber Siri Pettersen hat so einen witzigen, charmanten und fesselnden Schreibstil, dass man doch sehr gerne Zeit mit Kine verbringt. Und mit Julia Nachtmann. Die hat nämlich das Hörbuch zu Bubble, die magische Kugel, eingesprochen. Und Julia schafft es mit ihrer Stimmfarbe und ihrem Stil, Kine so richtig schrotzig und wütend klingen zu lassen. Also, wenn mich normalerweise jemand fragt, Hörbuch oder selber lesen, dann sag ich in den meisten Fällen immer selber lesen. Es gibt da aber Ausnahmen. Und wenn Julia Nachtmann liest, dann ist das so eine Ausnahme. Hören wir doch einfach mal kurz rein in dieses Hörbuch.
Kine lag auf einer Bank auf dem Friedhof und strengte sich mächtig an, nicht ans Schwimmen zu denken. Und sie dachte auch wirklich an was ganz anderes. Sie dachte, dass die Bank in einem hässlichen Kotzgrün gestrichen war, dass der eine Eisenfuß schief stand und sich das ganze Ding dadurch nach vorn neigte. Weil sie deshalb nicht richtig darauf liegen konnte, musste sie sich festhalten, um nicht abzurutschen. Kein Schwein an diesem Scheißort hatte Lust, sie zu reparieren. Denn auf einem verwilderten Friedhof wollte wohl sowieso kein Mensch sitzen.
Julia Nachtmann liest das Hörbuch zu Bubble, die magische Kugel. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als Julia zugesagt hat, sich von mir interviewen zu lassen für diesen Podcast. Wir haben zum Beispiel über den einsamen Alltag einer Sprecherin geredet, wie man mit Versprechern umgeht und es gibt auch noch Vorlesetipps von einer Vorleseexpertin. Das Interview habe ich vergangenes Jahr schon geführt und das war an einem Morgen. Nur damit ihr euch nicht gleich wundert. Und es ist ein bisschen länger geworden, das Interview. Also vielleicht wollt ihr erstmal kurz auf Pause drücken und euch einen Kaffee holen. Habt ihr? Okay? Dann kann's losgehen. Hallo Julia.
Hallo, guten Morgen.
Mal ganz kurz, um mal nur so ein bisschen durch die Kinderbücher in diesem Jahr zu gehen, die du eingesprochen hast. Also da ist zum Beispiel von Siri Pettersen Bubble, die magische Kugel. Dann von Oschlun die Reihe Luna Wunderwald. Von Kirsten Boye die Summerbee-Bücher, Kira, Gembri, Ruby, Fairygale. Und das sind ja wirklich nur die Kinderbücher und wahrscheinlich noch nicht mal alle. Da kommt ja noch viel, viel mehr dazu. Liest du eigentlich noch privat?
Also ganz ehrlich, inzwischen lese ich kaum noch privat, aber nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich tatsächlich kaum Zeit habe dazu. Weil ich immer schon, ich sag mal, die nächsten 2, 3 Bücher liegen habe, die ich dann als nächstes einsprechen werde. Und wenn mal so ein Buch vorbei ist, dann gucke ich ganz ehrlich auch gerne mal einen Film, weil durch das ganze Lesen bin ich auch ganz froh, wenn ich zwischendurch mal abschalten kann und mal nicht immer nochmal wieder weiterlese. Das heißt, ich fülle meine Lücken dazwischen, zwischen den Hörbüchern jetzt nicht unbedingt noch mit 3 privaten Büchern, das stimmt.
Ja. Aber das heißt, all die Bücher, die du einliest, die hast du vorher auch gelesen?
Die habe ich sogar meistens mehr als einmal gelesen, genau. Richtig.
Muss ja unglaublich zeitaufwendig sein.
Ja, das ist es. Und das stellen die meisten sich auch nicht so vor. Weil man geht also jetzt nicht, ich kriege nicht so ein Buch zugeschickt und denke so, oh cool, neues Kinderbuch, ich setze mich mal ins Studio und lese. Sondern das ist natürlich, also wir kriegen den Text lektoriert, der ist genau so auf die Seiten verteilt, dass unten der Punkt ist, dass du nicht blättern musst oder scrollen musst währenddessen, dass es schön bündig aufhört. Und dann bereitet man sich richtig vor. Also das ist stundenlange Vorarbeit, auf jeden Fall. Also man liest sich rein, man kriegt einen Eindruck vom Text, von den Figuren. Ich schreibe mir meistens, wenn viel direkte Rede ist, also Dialog, schreibe ich mir vorne hin, wer spricht gerade. Ganz wichtig, gerade bei den Kindersachen, wo man ja ein bisschen auch, sage ich, stimmlich oft ein bisschen mehr in die Vollen gehen kann, ist das total wichtig, dass ich vorher weiß, wer spricht. Weil wenn ich dann hinten am Satz lese, der und der, ups, das war jetzt die falsche Stimme oder so, das ist tatsächlich die Arbeit, die ich vorneweg mache und die nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, ja, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ganz viele Hörbuchsprecher und Sprecherinnen sind in erster Linie auch Schauspieler, Schauspielerinnen. Warum hilft das denn? Oder ist das wirklich ein Schauspieler, dieses Buch einlesen?
Nee, ich glaube, also Schauspielerei ist schon nochmal ein anderer Beruf, definitiv. Und es ist auch so, dass nicht alle Schauspieler können oder wollen lesen oder umgekehrt. Auch nicht alle Sprecher wollen schauspielen. Man muss nicht Schauspieler sein, um zu sprechen. Ich glaube aber schon, dass es hilft, weil du als Schauspieler gelernt hast, eben dich auf eine Rolle vorzubereiten, sage ich mal, Köpfe der Figuren, dich hineinzudenken, hineinzuarbeiten, auch, ich sag mal, was Timing angeht, im Dialog, glaube ich, hat man oft einen Vorteil, wenn man das selber schon gespielt hat, also wenn man selber schon Stücke gespielt hat, sich mit Text auseinandergesetzt hat. Ich glaube schon, dass das sehr hilfreich ist, weil für mich ist es gerade bei einem Ich-Erzähler, was ich öfter habe oder öfter hatte in letzter Zeit, ist es fast wie wenn ich die Rolle spiele. Also das muss man so sagen. Ich lese es zwar, klar, ich kann den Text auch nicht auswendig, natürlich nicht, aber vom Reinfühlen her ist es sehr ähnlich, wie sich in eine Rolle reindenken.
Dann sitzt du ja in so einer Sprecherkabine und sprichst dann Stunde um Stunde, Seite für Seite ein. Was genau macht dir eigentlich Spaß an diesem Job? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja ein relativ einsames Dasein ist in so einer Sprecherkabine.
Ja, es ist ein einsames Dasein, aber zu Zeiten von Corona ist es der perfekte Job, sage ich mal, weil man ihn alleine ausüben kann. Ja, nee. Was macht mir Spaß? Also ich kann das so beschreiben. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und das ist fast schon egal, ob als Sprecher oder als Spieler. Ich liebe es, Inhalte zu transportieren und über Figuren zu erzählen, über deren Leben, was sie erleben, wie sie denken und fühlen. Und das hast du auch bei den Hörbüchern genauso. Dann bin ich quasi beim Hörbuch noch dazu, im Gegensatz zum Schauspiel, bin ich noch Dramaturg, Regisseur. Also ich gestalte dieses ganze Ding. Natürlich sitzt dann nachher noch jemand mit im Studio, aber die Vorbereitung und die Vorstellung mache ja erstmal ich, so den ersten Vorschlag. Und das, und dann habe ich, wenn ich mich gut vorbereitet habe, was ich in der Regel echt versuche, dann gehe ich ins Studio und dann lässt man los. Und dann ist das wie so ein Surfen. Man surft dann durch diese Geschichte und dadurch, dass man aber so einen Parcours vorher schon hat, also schon weiß, wie was geht, kann man dann so loslassen. Und das ist dann sehr meditativ auch, dieses stundenlange Einsprechen. Man kommt manchmal in so einen, ich würde es Flow nennen, in dem man sich da reinbegibt und da kann man ewig weitermachen. Das ist dann, das trägt ein, die Geschichte trägt ein, die Worte, die Sprache. Und dann tauchst du wie irgendwie aus dem Wasser auf und brauchst natürlich zwischendurch die Pause. Aber dieser Flow, das ist ein ganz, ganz besonderer Zustand und ein schönes Gefühl. Also das mag ich daran sehr, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt mal so ein Buch nehmen wie Bubble von Siri Patterson. Das Hörbuch ist knapp 8,5 Stunden lang. Wie lange brauchst du, um das einzulesen?
Also auch das ist unterschiedlich, das kommt ein bisschen drauf an. Man spricht sich dann mit dem Studio ab, indem man das aufnimmt, wie viel man macht. Wir machen aber, sage ich mal, im Schnitt, das kann man schon so sagen, ungefähr 2 CDs am Tag. Also in dem Fall jetzt 4 Tage. Und die Tage sind auch nicht ganz, weil du kannst nicht 8 Stunden am Stück im Studio sitzen ohne Pause. Das geht einfach nicht. Deswegen teilen wir meistens so auf. Wir nehmen in der Regel zwischen 4 und 6 Stunden auf. Und in diesen 4 bis 6 Stunden schaffen wir 2 CDs. So. Im Schnitt. Es gibt Kollegen, die sagen, sie möchten nach 4 Stunden nicht mehr arbeiten. Die hören nach 4 Stunden immer auf, egal wie weit sie sind. Und es gibt Kollegen, die sagen, sie möchten eine Riesensession machen von 7 bis 8 Stunden. Dann, dafür gibt es dann eine Mittagspause. Gibt's alles, aber ich sag mal, die Regel ist 4 bis 6 Stunden. Und ja, Der Schnitt sind 2 CDs.
Und dieses Sprichwort, sich den Mund fusselig reden, gibt es auch bei euch, sich den Mund fusselig lesen?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Weil du hast irgendwann, also es ist sowohl vom Mund her, ich merke halt irgendwann, dass ich die Formulierung nicht mehr hinkriege und ich bin ja nun wirklich viel sprechen gewohnt, aber auch mir wird der Mund müde irgendwann, das ist einfach so. Und auch die Augen, also es ist verrückt, aber wenn ich aus so einem Flow auftauche, manchmal dann sehe ich wirklich Streifen. Also ich habe diese Zeilen vor mir, diese Musterung der Streifen und dann brauchen meine Augen echt, brauchen ein paar Minuten, bis die sich wieder an das normale Bild gewöhnt haben. Und manchmal auch nach, ich sag mal, wenn es eine lange Session ist, so nach 5-6 Stunden, dann kommst du da raus im Studio und merkst auch erstmal so, boah, du bist irgendwie, stehst noch so ein bisschen neben dir, weil es ist anstrengender, als man sich das denkt, sage ich mal. Weil wenn man sich überlegt, wenn man jetzt seinen eigenen Kindern vorliest, ne, das sind ja dann immer so, sag mal, 1, 2, 3 Kapitel vielleicht, also wenn überhaupt, das ist, wenn es hochkommt, mal so 20 Minuten, lass es mal eine Dreiviertelstunde sein. Aber jetzt packt da mal noch eben 5 oder 6 Mal so viel Zeit drauf. Und dann hörst du ja jedes Schmatzen. Das heißt, wir müssen ganz oft Sachen wiederholen. Ich habe mich gar nicht verlesen, sondern irgendwas hat geschmatzt. Mein Magen hat geknurrt. Wir haben ja auch ständig solche Sachen. Das Mikro nimmt ja alles mit. Und das ist halt hoch konzentriert, diese Arbeit dort. Deswegen, ja, das ist mega anstrengend, auf jeden Fall.
Und wie gehst du mit Versprechern um? Die werden ja passieren.
Ja, auf jeden Fall. Man verspricht sich immer, übrigens, egal wie gut man sich vorbereitet oder wie viel Erfahrung man hat, man verspricht sich natürlich. Meistens ist es so inzwischen, dass ich einfach den Satz nochmal anfange. Also wenn ich merke, ich habe mich versprochen, dann fange ich einfach den Satz nochmal an, lasse eine kurze Pause, dass das geschnitten werden kann nachher. Manchmal verlese ich mich auch, also lese ich ein Wort nicht so, wie es da steht. Das hat übrigens auch was mit diesem Fluss zu tun und über Stunden lesen, dann liest du manchmal ein Und weg oder liest ein anderes Wort, als da steht, weil dein Gehirn irgendwas anderes suggeriert. Dann kommt der Tontechniker ins Spiel, der sich dann einmischt und sagt, Moment mal, da war gerade das und das und so.
Und wenn du so Szenen hast, die, keine Ahnung, entweder besonders lustig sind oder besonders traurig sind, wie machst du das dann mit deinen Gefühlen? Also ich kann mir vorstellen, da ist ja alles mit dabei, von Lachanfall über irgendwie Tränen zurückhalten.
Auf jeden Fall. Ja, da muss man eben als Sprecher tatsächlich immer so ein bisschen das Mittelmaß finden, weil, also natürlich soll ich Emotionen transportieren, aber ich darf mich natürlich nicht von denen übermannen lassen. Und das ist tatsächlich manchmal nicht so leicht. Das mit den Tränen ging mir jetzt eher bei Erwachsenenhörbüchern schon so. Da gab es wirklich auch Dramen, die ich eingelesen habe, die haben mich so berührt, dass mir fast die Stimme weggebrochen ist dann dabei. Und das darf natürlich nicht sein. Da muss ich irgendwie professionell genug sein, das dann trotzdem noch sagen zu können. Trotzdem darf man mir natürlich ein bisschen anhören, dass es mir auch nahe geht. Und da so das Mittelmaß zu finden, ist quasi die Kunst. Und bei den Kindern, ja, da muss man sich einfach voll reinschmeißen und ja, einfach über die Geschichte quasi diese Emotionen transportieren. Und manchmal muss ich auch abbrechen und tatsächlich auch einmal ablachen oder meinen Emotionen Ausdruck verleihen und dann schneiden wir das nachher. Also das ist, manchmal lacht man tatsächlich selber über die Sätze, die man da liest und ja.
Jetzt erscheint ja jedes Jahr die Vorlesestudie, wo ich es immer wieder überraschend finde, wie wenig Kindern vorgelesen wird. Und eine der Begründungen von Eltern ist ja, sie trauen sich nicht so richtig oder sie trauen sich nicht zu, sie glauben, sie können das nicht vorlesen.
Du, ehrlich?
Ja, ja. Du als professionelle Vorleserin, hast du denn vielleicht Tipps für Eltern, wie man seinen Kindern gut vorliest?
Also in erster Linie würde ich erstmal alle Eltern ermutigen, es einfach zu tun, egal wie gut oder wie schlecht oder eben, es gibt ja kein Gut und Schlecht beim Vorlesen, finde ich, sondern es geht ja, finde ich, beim Vorlesen um diesen persönlichen Kontakt, um den persönlichen Austausch und es ist eben was anderes, wenn ich ein Hörbuch einlege, was natürlich auch total toll ist. Mein Sohn hört auch Hörbücher und nicht nur von mir, aber es ist natürlich, es können Fragen gestellt werden, man sitzt daneben, man riecht, man hört, man spürt sich beim Vorlesen. Man kann über das Gelesene sprechen nebenher, sich die Bilder zusammen angucken. Das ist einfach ein gemeinsames Erlebnis und das ist es schon wert, dass man es tut. Und ob man nun besonders gut lesen kann oder nicht, ist, glaube ich, vollkommen egal, weil man den Kindern ein Erlebnis damit verwehrt, wenn man es nicht macht. Deswegen, mein Tipp wäre einfach, macht es. Also tut es, traut euch und egal, wie ihr euch dabei fühlt oder so, euer Kind findet das sowieso gut oder genauso richtig, wie ihr das macht.
Julia, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich hoffe, du kannst damit was rausziehen oder anfangen, ja.
Julia Nachtmann war das. Sie hat das Hörbuch eingelesen zu Siri Pettersens Buch Bubble, die magische Kugel. Das Buch ist bei Wow Books erschienen, empfohlen ab 10 Jahren und die 320 Seiten kosten 16 Euro. Das Hörbuch ist bei Hörcompany erschienen, hat eine Länge von 8 Stunden und 22 Minuten und die kosten 12,99 Euro. Wut war ja ein großes Thema bei dem Buch gerade eben und auch im nächsten Buch spielt Wut eine große Rolle. Helsin, Appelsin und der Spinner von Stefanie Höfler. Ich sag euch, in Helsin habe ich mich total verliebt. Helsin geht in die zweite Klasse und ist witzig, sie ist verrückt, sie ist wild, sie ist laut und sie steckt voller Energie. Und solange alles gut für sie läuft, ist auch tatsächlich alles prima in ihrem Leben. Wenn aber nicht, dann bekommt Helsin ordentliche Wutausbrüche. Spinner nennt sie die. Helsin will das gar nicht, aber diese Spinner passieren einfach. Und dann kommt auch noch ein neuer Junge in die Klasse, Luis. Und der macht sich über Helsins Namen lustig und nennt sie Helsin, Appelsin, Apfelsine. Ich lese euch mal was aus diesem Buch vor. Wartet, ganz kurz, Seite 11. In einer Zwölftelsekunde war Helsin aufgesprungen, als sie dieses Helsin, Appelsin, Apfelsine hörte. Und der Stuhl kippte hinter ihr um. Kataplomm. Ihre Nasenspitze zitterte. Ihre Haare standen in alle Richtungen und ihre schwarzen Augen sprühten Funken. Die Zwerge, das sind ihre Mitschüler, die Zwerge erstarrten zu Gartenzwergen. Manche guckten ängstlich, manche guckten gespannt. Alper grinste natürlich. Aber alle wussten ziemlich genau, was jetzt kommen würde. »Was hast du gesagt? Was hast du gesagt?« zischte Helsin und schwang dabei die rechte Faust über ihrem Kopf wie ein wild gewordener Indianerhäuptling. In der nächsten Sekunde krachte die Faust runter, und zwar exakt auf die Nase von diesem Apelsinen-Luis. Luis gab keinen Ton von sich, aber die Nase fing augenblicklich an zu bluten. Da guckten dann doch alle 12 Zwerge erschrocken. Also so blutig brutal wie jetzt gerade in der Szene geht es nicht die ganze Zeit zu. Vielmehr geht es in diesem Buch um Freundschaft und darum eben mit Gefühlen umzugehen. Ein ganz wundervolles Buch und Helsin ist wirklich der absolute Knaller. Ein prima Buch zum Vorlesen, einfach weil Stefanie Höflers Schreibstil sehr witzig ist und gleichzeitig sehr liebevoll. Zum Beispiel dieser Satz hier. In Helsins Magen breitete sich warm das Glück aus wie frischer Pudding. Und dazu hat auch noch die tolle Anke Kuhl die Bilder in diesem Buch grandios illustriert. Helsin, Appelsin und der Spinner von Stefanie Höfler, illustriert von Anke Kuhl. Erschienen ist das Buch bei Belz und Gehlberg, ab 8 Jahren empfohlen und die 208 Seiten kosten 12,95 Euro. So, 3 Bücher habe ich jetzt noch für euch auf meinem Stapel liegen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Aber ich verspreche auch, ich fasse mich kurz. Also, kürzer. Buch Nummer 1 erzählt von der Freundschaft zwischen Truman Capote und Nellie Harper Lee. Beide super bekannte Schriftsteller. Von Truman Capote ist zum Beispiel Frühstück bei Tiffany. Und Harper Lees berühmtestes Buch ist Wer die Nachtigall stört. Was ich aber tatsächlich bis zu diesem Buch nicht wusste, dass die beiden seit ihrer Kindheit miteinander befreundet waren. Und von dieser Freundschaft eben handelt dieses Buch True und Nellie. Das Buch spielt in den 1930ern in Monroeville, Alabama. Denn da verbringt Nellie Lee Harper ihre Sommerferien und da wohnt Truman Capote. Auf der einen Seite geht es eben um die Freundschaft zwischen den beiden, aber gleichzeitig schafft es der Autor Greg Neary, ein Gefühl für die damalige Zeit und die Region, also die Südstaaten der USA, zu vermitteln. Inklusive Themen wie zum Beispiel Rassendiskriminierung und Ku Klux Klan. Ein wirklich sehr, sehr berührendes Buch. Greg Neary, True und Nellie, eine Geschichte über die Freundschaft von Truman Capote und Nellie Harper Lee. So heißt dieses Buch, erschienen im Verlag Freies Geistesleben, ab 9 Jahren empfohlen und die 281 Seiten kosten 18 Euro. Vor gut einem Jahr, da habe ich mir ein paar Tage freigenommen und bin ganz allein in den Harz gefahren. Also ich wollte einfach nur so ein paar Tage nichts anderes machen als lesen. Corona war damals schon ein Thema, aber alles war da noch ganz am Anfang. Jedenfalls Eines der Bücher, die ich dort gelesen habe, hat mich ganz besonders berührt. Und zwar dieses hier. Das war meine Lampe. Der Junge aus der letzten Reihe von Anjali Kurauf. So würde ich den Namen jetzt aussprechen. Also die Geschichte. Nach den Sommerferien, da kommt ein neuer Junge in die Klasse von Alexa. Ahmed heißt er. Alexa und ihre drei besten Freunde, die geben sich wirklich alle Mühe, dass es Ahmed in der Klasse gefällt, inklusive Zitronenbonbons anbieten. Aber irgendwie ist Ahmed komisch, also er verhält sich komisch. Ahmed ist mit seiner Familie vor dem Krieg in Syrien geflohen, aber unterwegs hat er seine Familie verloren. Jetzt ist er allein in London, spricht die Sprache nicht, ist natürlich verängstigt und ist einsam. Als Alexa und ihre Freunde davon erfahren, da wollen sie Ahmed unbedingt helfen, seine Familie wiederzufinden. Unterstützung erhoffen sie sich dabei von der Königin und machen sich deshalb auf den Weg zum Buckingham Palace. Dass dieses Buch mittlerweile einige Preise gewonnen hat, das überrascht mich überhaupt nicht, denn die Geschichte ist einfach nur wunderbar. Sie ist herzergreifend, sie ist witzig, sie ist charmant und rührt einfach zu Tränen. Anjali Kurauf, der Junge aus der letzten Reihe. Erschienen ist das Buch im Atrium Verlag, empfohlen ab 8 Jahren und die 288 Seiten kosten 15 Euro. Übrigens habe ich vor kurzem gesehen, dass gerade ein neues Buch von Anjali Kurauf erschienen ist, Die Nachtbushelden. Kommt natürlich direkt auf den Lesestapel. So, und hier ist das letzte Buch für heute. Aber ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, es wird einen zweiten Teil meiner Bücher-Highlights 2020 geben, denn es fehlen einfach doch noch einige Bücher, die ich euch unbedingt noch vorstellen will. Aber erstmal jetzt noch dieses hier. Der Katze ist es ganz egal, von Franz Orkhandel. Die Geschichte ist schnell erzählt. Also, Leo fühlt sich nicht wie Leo, also wie ein Junge, sondern wie Jennifer. Also beschließt Leo, dass er ab sofort nicht nur Jennifer heißt, sondern auch Jennifer ist. Manche finden das leichter zu akzeptieren, andere schwerer. Der Papa zum Beispiel von Jennifer. Natürlich gibt es viele Diskussionen, es gibt Verwirrungen und Streits, aber genau die machen die Geschichte einfach unglaublich interessant und spannend und gleichzeitig sehr unterhaltsam. Und die Geschichte zeigt, wie unkompliziert Kinder oftmals sind und wie verkrampft wir Erwachsenen. Das Thema Transsexualität erzählt Franz Orkhandel völlig unaufgeregt in diesem Buch. Nie belehrend, sondern einfach nur witzig und liebevoll. Und auch bei diesem Buch kamen mir am Ende die Tränen. Der Katze ist es ganz egal, heißt dieses Buch von Franz Orkhandel. Und ganz wunderbar illustriert hat es Theresa Strotzig. Erschienen ist das Buch im Klett Kinderbuchverlag, empfohlen ab 9 Jahren und die 104 Seiten kosten 13 Euro. Da ist der Stapel für heute komplett. Das waren 7 meiner Lieblingsbücher aus dem vergangenen Jahr. Ich hoffe, ich habe euch Lust auf das ein oder andere Buch gemacht, es mit euren Kindern zu lesen, zu verschenken oder vielleicht auch selbst zu lesen. Und jetzt bin ich auf eure Lieblingsbücher aus dem vergangenen Jahr gespannt. Schickt mir gerne eine Nachricht über Instagram. Da findet ihr mich unter der_Kinderbuch-Podcast. Und falls ihr mir da noch nicht folgen solltet, dann macht das doch gerne. Ich würde mich jedenfalls freuen. Viel Spaß beim Lesen und bis bald. Eure Kerstin.